Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend.
Also das war jetzt wirklich brutal. Ich muss sagen, ich bin echt sprachlos. Das habe ich nicht kommen sehen und ich habe wirklich heute vor dem Wettkampf, wir haben mir gedacht, okay, jetzt setzt alles auf eine Karte und volle Lotte, also hopp oder flopp und es war hopp.
Sagt Skispringer Karl Geiger in der ARD, der heute mit Silber die erste Medaille für die deutsche Mannschaft bei der nordischen Skiweltmeisterschaft gewonnen hat. In der Fußball-Bundesliga führt Borussia Mönchengladbach im Abendspiel bei RB Leipzig in der 40. Minute mit 2:0. Alle Informationen zu dieser und den restlichen Bundesligaspielen des Tages gibt's gleich. Dazu sprechen wir mit einem Anhänger des FC Bayern München über die Geschäftsbeziehungen des deutschen Rekordmeisters nach Katar. Wir schauen natürlich auch nach Nordrhein-Westfalen, wo die Bewerbung der Initiative Rhein-Ruhr-City für Olympische Spiele 2032 in dieser Woche implodiert ist. Den Eindruck hatte man in den letzten Tagen zumindest als Außenstehender. Und wir werfen mit Investigativjournalist Hajo Seppelt einen Blick auf ein neues Kapitel in der dunklen Dopingvergangenheit in der DDR. Es sollte alles anders werden in Nordrhein-Westfalen als bei den gescheiterten deutschen Olympiabewerbungen der letzten Jahre. Zum ersten Mal darf bei Olympischen Sommerspielen 2032 nicht nur eine einzelne Stadt, sondern eine ganze Region Spiele ausrichten. Eine Privatinitiative aus Nordrhein-Westfalen hat deshalb ein Konzept aufgestellt. 14 Städte, 90% der Wettbewerbsstätten sind schon vorhanden. Nachhaltigkeit und Innovation sollen im Vordergrund stehen. Seit über 2 Jahren feilt man schon an dieser Idee. Gestern sollte eigentlich der aktuelle Planungsstand vorgestellt werden. Stattdessen verkündet das IOC am Mittwoch, dass man ab sofort intensive Gespräche mit der australischen Stadt Brisbane führen wird, was so viel bedeutet wie Olympia 2032 wird in Australien stattfinden, nicht in Deutschland. Ein Grund, weshalb das IOC eine so deutliche Entscheidung getroffen hat: Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine Intensivierung der Arbeit mit dem IOC abgelehnt, so heißt es zumindest aus Lausanne. Eine Tatsache, die NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gestern auf der Pressekonferenz deutlich kritisiert.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich nicht in der Lage gesehen, in einen solchen Dialog einzutreten. Und auch das bedauere ich. Das Erstaunliche ist, dass man kein Gespür hat, was sich da beim Internationalen Olympischen Komitee tut.
Sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Deutliche Kritik also, die der DOSB am selben Abend entschieden zurückweist. Auch der DOSB sei überrascht von der Entscheidung des IOC gewesen, betont Präsident Alfons Hörmann. Darüber hinaus will man am Montag in einer Pressekonferenz das gesamte Verfahren transparent aus der Sicht des DOSB darstellen.
Nachdem seit Stunden oder seit gestern nun die Suche nach dem Schuldigen mehr und mehr um sich greift, und aus unserem Verständnis zum Teil inakzeptable Darstellungen und auch die ein oder andere Unterstellung die Runde macht.
Sagt DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Robert Kempe war einer der Journalisten, der gestern bei der Pressekonferenz dabei war. Herr Kempe, das klingt jetzt fast so, als ob es tiefe Gräben zwischen DOSB und der Projektleitung der Initiative Rhein-Ruhr-City gibt. Stimmt dieser Eindruck?
Den kann man definitiv haben, vor allen Dingen, wenn man auf der Pressekonferenz am gestrigen Freitag in Düsseldorf war, wo der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, aufgetreten ist und der Initiator der Rhein-Ruhr-City-Initiative, Michael Mronz, der Sportmanager. Dort gab es ja ziemliche Attacken fast in Richtung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Ich meine, man muss sich vorstellen, Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, hat dem DOSB quasi unterstellt, dass er kein Gespür habe für das, was ich beim Internationalen Olympischen Komitee tue. Und man hat ihm immer noch angemerkt, dass diese Aussagen von unter der Woche, für die er ja sehr stark kritisiert wurde, Armin Laschet hatte ja am Dienstag quasi kundgetan, dass man bald der bundesrepublikanische Bewerber sei in NRW mit guten Chancen für 2032. Und dann kam natürlich ja die Katerstimmung am nächsten Tag, als das IOC sagte, nein, unser Bewerber oder beziehungsweise der Interessent, mit dem wir in vertiefende Gespräche gehen, ist Brisbane. Und diese Katerstimmung hat man ihm angemerkt dann noch am Freitag. Und da gab es, wie gesagt, einige Attacken in Richtung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Und man hat das Gefühl, dass dort dieses schwarze Peterspiel, wer ist letztendlich dran schuld, dass es nicht geklappt hat, beziehungsweise dass es nicht mal in so eine Art tiefgehende Gesprächsatmosphäre ging, dass das in vollem Gange ist.
Dass es jetzt überhaupt zu diesem offenen Disput und diesen Kommunikationsschwierigkeiten gekommen ist, das liegt natürlich auch am neuen Bewerbungsverfahren des IOC. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es gibt keinen offenen Wettstreit mehr unter den Bewerbern, sondern eine neue IOC-Evaluierungskommission, die sogenannte Future Host Commission, die schlussendlich der Exekutive den idealen Gastgeber vorschlägt. Wer profitiert denn von diesem neuen Verfahren?
Also definitiv nicht die Öffentlichkeit. So viel steht schon mal fest. Es ist letztendlich so, dass das IOC damals reagieren musste. 2019 hat man dieses neue Bewerberverfahren oder Vergabeverfahren letztendlich verabschiedet auf der IOC-Session in Lausanne. Das war auch eine Folge dessen, dass viele Bewerberstädte davor ausgestiegen sind. Erinnern wir uns an Hamburg für die Olympischen Spiele 2024, der Bürgerentscheid. Dort, die Bürger hatten keine Lust auf Olympia. So hat es viele Städte getroffen, wo der Bürger entweder sagte, er mache nicht mit, oder wo der Druck zumindest so groß war, dass letztendlich die Politik aussteigen musste oder letztendlich die Bewerber aussteigen mussten aus diesem Rennen. Und das hat dem IOC wehgetan. Olympia war ja so eine Art Ladenhüter. Da hat man dieses neue Vergabeverfahren eben initiiert. Fakt ist, dass wir von dem alten, wo wir davor zumindest so eine Art Timeline hatten, Olympische Spiele wurden ja immer 7 Jahre ungefähr im Vorhinein vergeben. Es gab eine Bewerberphase, es gab Berichte, Reports, wo die jeweiligen Städte evaluiert wurden, dass das zumindest so ein bisschen öffentlich war, auch wenn diese Berichte natürlich jetzt keinesfalls groß kritisch und aussagekräftig gewesen sind. Bei dem Bewerberverfahren jetzt wissen wir einfach nicht, was diese Future Host Kommission dort mit den einzelnen Interessenten bzw. Bewerbern in SP diskutiert, was dort Thema ist. Es gibt auch jetzt für die Entscheidung Brisbane keinen Report bisher, der veröffentlicht wurde. Es gibt eben nur die offiziellen Statements von IOC-Präsident Thomas Bach und der Vorsitzenden der Future Host Kommission, Christine Kloster-Asen, wonach Brisbane die beste Wahl gewesen sei für das IOC. Also man kann erstmal sagen, dass wenn einer profitiert, ist es das IOC, weil dort hat man natürlich die Option, in den ja sehr vertraulichen Gesprächen sich die Bewerber so hinzulegen, wie es das IOC gerne hätte, um letztendlich ihr Produkt dort an den Mann zu bringen.
Jetzt hat IOC-Präsident Thomas Bach Armin Laschet und der Region Rhein-Ruhr trotzdem dazu geraten, den Bewerbungsprozess noch fortzusetzen. Armin Laschet hat gestern auch schon signalisiert, dass man auch für eine Bewerbung für Spiele 2036 offen wäre. In Berlin spielt man auch immer wieder mit dem Gedanken von Olympischen Spielen 100 Jahre nach den Nazi-Spielen 1936. Innenminister Horst Seehofer hat dem aber quasi schon eine Absage erteilt. Bahnt sich da das nächste Bewerbungsdebakel nach Leipzig, München und Hamburg an?
Also wenn man sich anschaut, vor was für einem Scherbenhaufen Nordrhein-Westfalen steht mit dieser ja nicht mal abgegebenen Bewerbung momentan, wo keiner weiß, was eigentlich passiert ist und man das Gefühl bekommt, dass zumindest die handelnden Personen nicht so ganz verstanden haben, wie das Internationale Olympische Komitee gerade Spiele vergibt, muss man wirklich hoffen, dass dort, was die Antreiber gerade solche Bewerbungen betrifft, dass dort auf die Bremse getreten wird. Weil die Spiele 2036, wenn man da mit so einer Planung rangeht wie an 32, dann kann das nur zu einem Fiasko werden, gerade 100 Jahre nach den Spielen in Berlin. Ich glaube, dem Einzigen, den es nutzen würde, wäre vielleicht das Internationale Olympische Komitee. Dort verkauft man ja Symbole. Immer gern erinnern wir uns an Nord- und Südkorea und die gemeinsame Eishockeymannschaft in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Und ich glaube, dass das zu ganz, ganz vielen und hochgradigen politischen Debatten führen wird.
Sagt Journalist Robert Kempe. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 14 Kommunen sind also an dieser Initiative Rhein-Ruhr 2032 beteiligt. Alle 14 OberbürgermeisterInnen haben gestern auch signalisiert, weiterhin bei einer Bewerbung dabei zu sein, egal ob für 2032 oder 2036. Eine davon ist Sibylle Keupen. Sie ist seit Ende 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, wurde als parteilose Kandidatin von den Grünen nominiert und ist jetzt live mit uns verbunden. Guten Abend, Frau Keupen.
Guten Abend, Herr Späth. Hallo.
Frau Keupen, wie optimistisch sind Sie denn, dass diese Bewerbung der Region Rhein-Ruhr nicht in einem Fiasko endet, wie Robert Kempe das befürchtet und wie das auch in München, Leipzig oder Hamburg in den letzten Jahren der Fall war?
Ich glaube immer an eine neue Chance und daraus, dass man aus der Krise wieder neue Hoffnung und neue Perspektiven gewinnen kann. Also wir, das heißt die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen beteiligten Städten, waren einmütig der Meinung, dass wir das nicht aufgeben, dass die Bewerbung so erstklassig ist und so gut auch in das Konzept der Olympischen Spiele passt, dass wir das auch weiter verfolgen werden.
Sprich, gestern war überhaupt keine Überzeugungsarbeit nötig, um Sie noch an Bord zu halten?
Überhaupt nicht. Also das war überhaupt kein Thema. Es war wirklich die Frage, wie kann man jetzt in dieser Situation strategisch gemeinsam vorgehen. Es wurde jetzt nochmal über Verfahren gesprochen. Es geht ja um den Ratsbürgerentscheid für uns als Kommunen. Der Grundlage ist, die Bewerbung auch über den DOC dann entsprechend nach vorne zu bringen. Und das waren dann eher Verfahrensfragen als grundsätzliche Fragen.
Wir haben gestern bei der Pressekonferenz einen Armin Laschet erlebt, der nicht nur das IOC und die Entscheidung pro Brisbane, sondern auch den Deutschen Olympischen Sportbund teilweise hart angegangen ist. Wir haben es vorhin gehört. Ist das Ihrer Meinung nach eine Strategie, die langfristig auch zum Erfolg führen kann?
Das kann ich nicht beurteilen. Sie haben ja gesagt, ich bin erst seit Ende letzten Jahres im Amt und der Bereich der olympischen Verfahren ist mir nicht geläufig. Aber ich glaube sicherlich, man muss da jetzt auch nochmal in Verhandlung gehen und die Qualitäten unserer Bewerbung deutlich machen. Also der IOC hat für die kommenden Olympischen Spiele das Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz verstärkt auf die Agenda gesetzt. Und da können wir wirklich mit der Rhein-Ruhr-Region punkten, mit dem Themen Steinkohleausstieg, Braunkohleausstieg. Und das sind Themen, die in Brisbane ganz anders sich darstellen. Also dort wird ja gerade der Einstieg in die Steinkohle vorbereitet. Und das kann nicht im Sinne nachhaltiger Spiele sein aus unserer Sicht.
Jetzt wurde gestern aber auch deutlich, wie groß das interne Chaos in Deutschland sein muss. Wir haben Michael Mronz auf der einen Seite, der als Initiator der Bewerbung immer wieder betont, nicht vom DOSB informiert worden zu sein. Wir haben den DOSB auf der anderen Seite, der betont, dass man momentan auf der Suche nach dem Hauptschuldigen sei und all diese Vorwürfe bestreitet. Und wir haben Sie als Kommunen, die quasi tatenlos mit ansehen müssen, wie sich die beiden Lager gegenseitig beschuldigen. Wie lange machen Sie denn als Kommune dieses Spiel noch mit oder stehen Sie bedingungslos hinter der Bewerbung?
Also ich glaube, dass wir nicht gut daran tun, uns in diesen Kämpfen zu positionieren oder auch einzubringen. Das ist eine Geschichte, die wir auch schon seit vielen Jahren verfolgen, aus unterschiedlichen Perspektiven und wo man mit Recht auch kritisch gegenüberstehen kann. Von daher ist es wichtig, dass wir als Kommunen für Olympia stehen, für ein sportliches Land, das auch die Chancen über eine solche Spiele auch nochmal im Bereich der Infrastrukturförderung sieht. Im Bereich der Digitalisierung, das sind ja Themen, die wir mitdenken. Olympia soll ja da auch eine Zielmarke sein, auf die hin wir infrastrukturelle Maßnahmen in der Rhein-Ruhr-Region gemeinsam nach vorne bringen wollen.
Braucht es denn eine Olympia-Bewerbung, um wirklich diese infrastrukturellen Maßnahmen nach vorne zu bringen in den nächsten Jahren?
Sie würde das Ganze mit Sicherheit sehr befördern. Wir haben auch bei den Olympischen Spielen in München gesehen, wie so eine Zielmarke auch Infrastrukturentwicklung beschleunigen kann. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Themen Mobilitätswende sich schwer tun, dass gerade im Verbund, in der Regionalität diese eine große Herausforderung sind. Und ein solches Bündnis schafft natürlich nochmal neue Energien.
Trotzdem muss dieses Bündnis und diese Bewerbung auch erstmal einen Bürgerentscheid überstehen. Sind Sie denn optimistisch gestimmt, dass das in Aachen passieren wird, dass die Bürger der Stadt Aachen für eine Bewerbung für Olympische Spiele 2032 oder 36 stimmen werden?
Der Rat der Stadt hat sich ja bereits positiv gegenüber der Bewerbung und der Unterstützung der Bewerbung positioniert. Und Aachen ist ja eine begeisterte Reitsportstadt zum Beispiel. Und das ist ja genau die Disziplin, die bei uns auch in erster Linie umgesetzt werden soll. Und von daher sind wir sehr optimistisch, dass wir die Menschen und vor allem die Jugend in Aachen für die olympische Idee gewinnen können. Und das tut mir so ein bisschen leid, dass durch diese Diskussion, die wir jetzt wieder haben und die so oft im Kontext des IOC kommt, dass für diese Idee, die hinter Olympia steht, die Begeisterung für den Sport, für die Jugend, dass die dabei auf der Strecke bleibt.
Weil es natürlich auch um sehr viel Geld geht und im Endeffekt dann auch um sehr viel Steuergelder. Können Sie das Argument nachvollziehen, dass in solchen Pandemiezeiten die Steuergelder eher in Corona-Hilfen und nicht in Richtung Olympia-Bewerbung gehen sollten, auch wenn jetzt noch keine Steuergelder investiert werden, weil es ja eine Privatinitiative ist, aber spätestens ab einem Bürgerentscheid würden dann Gelder fließen?
Ja, und langfristig, also das ist ja eine ganz langfristige Bewerbung. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht in der Krise kurzfristig denken, sondern die großen Themen der Transformation im Bereich der Mobilität, die wir mit Olympia auch verbinden, die müssen wir ja angehen, unabhängig von Corona. Und das ist mit Olympia auch nochmal eine Chance, diese Themen zu fokussieren und zu bündeln und nach vorne zu gehen. Deshalb haben wir als OberbürgermeisterInnen auch gesagt, dass wir unabhängig von dem Zieldatum 32 auch sagen, wir wollen die Olympischen Spiele in den 30er Jahren in Deutschland, in der Rhein-Ruhr-Region verorten.
Auch 2036, also genau 100 Jahre nach den Nazispielen von Berlin, ist es trotzdem eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, es ist eine Chance, 100 Jahre danach in der Rhein-Ruhr-Region zu zeigen, dass Deutschland als nachhaltiges, zukunftsfähiges Land sich neu aufstellt und dort mit der Jugend Olympische Spiele auch feiert.
Jetzt ist aber auch so, dass Innenminister Horst Seehofer, dem schon vor 2 Jahren eine klare Absage erteilt hat, dieses Statement oder zu dieser Absage steht er anscheinend jetzt immer noch. Es gibt zumindest keine neuen gegensprüchlichen Meldungen. Der DOSB hat auch nicht gerade begeistert reagiert auf die Idee, Olympische Spiele 2036 in Berlin oder in Deutschland auszurichten. Wie viel Sinn macht es denn tatsächlich, wenn es auch schon intern so viel Diskussionen darum gibt?
Also wenn wir jetzt auch noch einbrechen, dann können wir die ganze Idee zu Grabe tragen. Und das ist ja einfach zu großartig. Und ja, wir haben noch Wahlen in diesem Herbst. Das heißt, Entscheidungen können auch wieder zurückgeholt werden und revidiert werden. Und da bin ich optimistisch, dass wir das auch weiter in der Diskussion nach vorne gerichtet miteinander debattieren können.
Sagt Sibylle Kolpen. Sie ist Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen und hat mit uns über die Initiative Rhein-Ruhr-City gesprochen, die auch weiterhin Olympische Spiele in die Region Nordrhein-Westfalen holen wollen. Frau Kolpen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Einen schönen Abend noch.
Danke gleichfalls. Und damit kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 steuert dort gezielt dem Abstieg entgegen. Unter der Woche gab es ja Berichte, dass die Spieler die sofortige Entlassung von Trainer Christian Groß fordern, der selbst ja erst im Januar nach Gelsenkirchen gekommen war. Und heute dann wieder einmal eine desaströse Leistung beim 1:5 gegen Stuttgart. Philipp Sommer.
Schalke 04 am nächsten Tiefpunkt. Den Berichten über eine Spielerrevolte gegen Trainer Christian Groß folgte die Klatsche in Stuttgart. Für den Schweizer Coach ein Wirkungstreffer.
Es ist eine bittere Niederlage, weil wir uns sehr, sehr viel vorgenommen haben. Ich denke, es gibt bessere Momente als dieser heute.
Schalke schenkte Stuttgart erst 3 Tore durch Endos Doppelpack und Kalajdzic, bevor Königsblau aufwachte. Mit Kolasinats Anschlusstreffer nach 40 Minuten und vor allem einer Leistungssteigerung nach der Pause zeigte Schalke Leidenschaft. Bentaleb aber verschoss nach 71 Minuten einen Foulelfmeter kläglich und Stuttgarts Keeper Kobel lenkte einen Schuss von Schöpf ans Lattenkreuz. Die Moral der Mannschaft sprach gegen die Meldungen, das Team wolle den Trainer loswerden, die Christian Groß herunterspielte.
Ich habe die Spieler nicht zur Rede gestellt. Ich habe ihnen nur gesagt, grundsätzlich, wie ich das sehe, wenn sie ein Problem hätten mit mir, dass sie grundsätzlich auf mich zukommen müssen.
Die Unruhe uferlos auf Schalke, ein klares Bekenntnis zum Trainer, war von Skodran Mustafi nicht zu bekommen.
Wenn der Trainer Christian Groß heißt, dann heißt er Christian Groß. Und das ist einfach so. Ich bin hierher gekommen, da war er Trainer. Und ich habe ja nicht gesagt, ich komme nicht, weil ich einen anderen Trainer haben will. Er ist der Trainer und so ist das. Das ist ja nicht meine Entscheidung.
Die weiteren Stuttgarter Treffer in der Schlussphase durch Clement und Didavi zum 5:1 Endstand passten zu Schalkes furchtbarem Samstag.
Tiefe Krise also beim FC Schalke 04. Immerhin, der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze, der wächst nicht, weil auch der Tabellen-15. Hertha BSC gegen Wolfsburg verliert. Michael Augustin.
Die Erfolgsserie des VfL Wolfsburg geht weiter. Wieder gewonnen, zum 6. Mal in den vergangenen 7 Spielen, wieder ohne Gegentor, zum 7. Mal hintereinander. Ein bisschen Glück war diesmal allerdings auch dabei. Hertha-Verteidiger Klünter brachte die Wolfsburger in der ersten Halbzeit mit einem Eigentor in Führung. In der zweiten hatten die Berliner super Chancen, ein Kopfball von Sefuig, ein Pfostenschuss von Piatek und Pech, als ein Elfmeter nach Videobeweis wieder einkassiert wurde. Wolfsburg dagegen enorm effektiv. Lacroix köpfte in der 89. Minute zum 2:0 Endstand ein.
Und ein Tor mehr als die Wolfsburger erzielte heute Borussia Dortmund. 3:0 hieß es am Ende gegen Arminia Bielefeld. Jan Wochner fasst die Partie zusammen.
Dortmunds Mann des Tages war Jadon Sancho. Die Formkurve des Engländers zeigt schon seit Wochen nach oben. Gegen Bielefeld war er an allen drei BVB-Toren beteiligt. Bis zur Pause hatte der Aufsteiger das Spiel noch ausgeglichen gestaltet. Zu Beginn der zweiten Hälfte dribbelte Sancho geschickt, passte zu Dahoud, der traf zum 1:0. Das 2:0 erzielte Sancho selbst per Foulelfmeter. Das dritte Tor leitete der 20-jährige Engländer mit einem Steilpass ein. Am Ende vollendete der Brasilianer Renier mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Der BVB liegt dank Jadon Sancho und dem souveränen Heimsieg wieder in Reichweite der Champions League-Ränge.
In Reichweite der Champions League-Ränge will auch Borussia Mönchengladbach. Momentan steht es 2:0 im Abendspiel gegen RB Leipzig. Thomas Kunze berichtet.
Leipzig macht das Spiel und Gladbach macht die Tore. 2:0 für die Gäste, trainiert von Marco Rose nach 45 Minuten. Der erste Treffer fiel bereits nach 6 Minuten vom Elfmeterpunkt. Jonas Hofmann mit rechts ins rechte Eck, mit ein bisschen Glück verbunden. Denn Peter Gulaschi war dran an diesem Ball. Der Ball dann aber am Ende trotzdem hinter der Linie. Zuvor hatte es das Foulspiel von Upamecano an Embolo im 16er gegeben. In der 19. Minute der nächste Angriff der Gladbacher von der rechten Seite. Gute Flanke von Valentino Lazaro auf Breel Embolo. Der köpft den Ball in Richtung Tor. Marcus Thuram reckt die linke Schulter raus und der Ball geht rein ins lange Eck. Und nach der Überprüfung im Videokeller in Köln bekam der Treffer dann auch seine Anerkennung. Das war das 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Leipzig trotzdem gefährlicher, besser, aber eben ohne Fortune und Effektivität im Abschluss. Sabitzer, Adams und Olmo mit großen Möglichkeiten, aber entweder trafen sie den Ball nicht richtig oder Sommer konnte halten. Und so erklärt sich das 0:2 zwischen Leipzig und Gladbach zur Pause.
Diese Halbzeitführung von Borussia Mönchengladbach hilft vor allem dem FC Bayern München, der durch ein 5:1 gegen Köln heute seine Tabellenführung ausbaut.
Nach souveräner 2:0 Pausenführung durch Choupo-Moting und Lewandowski sah alles nach einem angenehmen 121. Vereinsgeburtstag aus. Doch nach der Pause Boateng und Alaba, Verwirrung im eigenen 16er und der Kölner Skiri sagt Danke, hebt den Ball zum 2:1 Anschlusstreffer über Manuel Neuer. Trainer Hansi Flick justierte nach und wechselte Thomas Müller und Serge Gnabry ein. Genau richtig, erst Müller mit dem Pass auf Lewandowski zum 3:1 und dann trifft Serge Gnabry doppelt.
Ja, es tut auf jeden Fall gut, wieder zu treffen. Gleich zwei Tore zu machen. Ja, ich hatte jetzt 2 Wochen pausieren müssen, war ein bisschen langweilig zu Hause und hat heute wieder Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen.
Vielleicht dachte auch Torwart Manuel Neuer, es ist ein bisschen langweilig zwischendrin, denn als es noch 3:1 stand, verdribbelte er sich und der Kölner Drechsler schiebt den Ball nicht ins leere Bayern-Tor, sondern an den Pfosten. Riesenglück und eben immer wieder diese Wackelphasen beim Rekordmeister.
Ja, das müssen wir in Zukunft versuchen, diese Phasen so klein wie möglich zu halten und dann wieder unser Spiel durchzuziehen. Und ja, am Ende haben wir es dann wieder geschafft.
Informationen von Philipp Eger waren das. Auch heute wieder auf dem Trikot der Bayern-Spieler zu sehen, das Logo von einem der Platin-Sponsoren des Vereins, von Qatar Airways. Eine Kooperation, die schon seit Jahren heftig kritisiert wird. Die Bayern kassieren pro Saison mehrere Millionen von der Fluggesellschaft aus dem Emirat. In dieser Woche wurde auch ein neuer Werbespot von Qatar Airways veröffentlicht. Dabei zu sehen, Bayern-Stars wie Leroy Sané oder Joshua Kimmich, die in einer leeren Allianz-Arena Ain't No Sunshine anstimmen, weil die Fans fehlen.
Ain't no sunshine when you're gone.
It's not warm when you're away.
Ain't no sunshine when you're gone.
And you're always gone too long.
Anytime you go away.
And
I know that you will be back here soon.
Qatar Airways und der FC Bayern München wünschen sich also die Fans zurück. Wir sind jetzt live verbunden mit einem dieser Fans, Christopher Ramm, Mitbetreiber des Bayern-Blogs Mirsan Roth. Guten Abend, Herr Ramm.
Guten Abend.
Herr Ramm, fühlen Sie sich von diesem Werbespot denn angesprochen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, die aktive Fanszene hat das Engagement Qatar Airways und FC Bayern immer sehr kritisch begleitet in dieser gesamten Phase. Und umso perfider ist es eigentlich, dass jetzt ausgerechnet dieser Sponsor zusammen mit dem Verein so eine Werbeaktion macht. Das ist eigentlich nicht wirklich tragbar. Die Fans setzen sich da aktiv ein, die Verhältnisse vor Ort zumindest herauszufinden, was da wirklich genau passiert, um auch Aufklärungsarbeit vor allem zu betreiben. Und dann mit diesem Sponsor zusammen dann so eine Aktion zu machen, ist nicht wirklich nachvollziehbar.
Der FC Bayern vermisst in diesem Werbespot seine Fans. Viele Fußballfans in Deutschland vermissen dagegen beim FC Bayern momentan etwas ganz anderes. Die Demut, die Bescheidenheit. Geht Ihnen wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, die Außendarstellung ist halt mal wieder nicht sehr glücklich. Und das war in den letzten vergangenen Wochen eigentlich sehr eklatant. Das fing natürlich an mit der gesamten Anreise hin zu dieser FIFA-Club-WM. die sportlich vielleicht keinen ganz großen Wert hat, aber natürlich vor allem finanziell, plus natürlich dieses gesamte Thema Katar nochmal auf die Bühne gehoben hat. Dann auch natürlich dann der Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge, der im Vorsitzenden der FC Bayern AG im aktuellen Sportstudio versucht hatte, das Engagement auch mit Qatar Airways dann ja zu verteidigen, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Und insgesamt war das alles sehr, sehr schwammig und nicht wirklich aussagekräftig. Und man hat, glaube ich, keine sinnvollen Argumente auf Seite des Vereins, warum man dieses Engagement eigentlich noch weiter so betreibt.
Ja, der Verein, der schweigt bisher zu den über 6.000 toten Gastarbeitern in Katar in den letzten 10 Jahren zum Beispiel, schweigt auch zu Menschenrechtsverletzungen und reist stattdessen, Sie haben es gerade schon angesprochen, zur Clubweltmeisterschaft und kassiert dort Millionen. Das haben auch viele Fanvertreter des FC Bayern schon oft kritisiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wie lange wollen die Fans das noch mitmachen, bis das Fass komplett übergelaufen ist? Oder ist es sogar schon übergelaufen aus Ihrer Sicht?
Es ist immer wieder am Überlaufen. Es ist natürlich punktuell, das Engagement geht schon sehr, sehr lange. Der Verein ist da drin mittlerweile sehr, sehr gut, auch das Thema einfach auszusitzen. Was natürlich fehlt ist, und das ist das, was auch viele Fans und Fanvertreterinnen auch fordern, ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Also die Fans bieten immer wieder aktiv zum Gespräch und versuchen auch mit dem Verein, um das Thema oder mit dem Thema Katar in Austausch zu gelangen. Und gleichzeitig versucht eben der Verein, das möglichst immer zu verhindern, nimmt die Gespräche nicht wirklich wahr und versucht eigentlich so, das ganze Thema immer so ein bisschen unter der Decke zu halten. Und nimmt es einfach in Kauf, dass es dann vielleicht vereinzelt, wie jetzt eben bedingt vielleicht auch durch die Club-WM, dann nochmal hochkocht, das ganze Thema. Aber ansonsten wird versucht, einfach den Mantel des Schweigens darüber zu hüllen. Und das ist natürlich aus Sicht der Fans, der vielen aktiven Fans, dann einfach auch nicht wirklich hinnehmbar und nicht wirklich tragbar. Was natürlich einfach jetzt auch schwierig ist, das auch kundzutun in Zeiten des Lockdowns, in Zeiten der leeren Stadien. Ich bin mir ganz sicher, dass wir heute in der Allianz Arena, sicherlich in der Südkurve, doch die ein oder andere kritische Stimme auch gesehen hätten zu diesem Werbespot.
Sprich, Sie als Fan würden sich wünschen, dass der FC Bayern München die Kooperation mit Qatar Airways komplett beendet?
Zumindest sehr, sehr kritisch auf den Prüfstand stellt und wirklich herausfindet, was der Verein ja teilweise auch postuliert, indem er sagt, ja, wir sind da mit Partnern vor Ort im Austausch, zum Beispiel mit der Deutschen Botschaft, mit Amnesty International, ohne aber wirklich konkret aufzuzeigen, wie diese Gespräche aussehen und welche Maßnahmen und Projekte sich daraus vielleicht gegebenenfalls ergeben, um dann wirklich vielleicht auch die Situation vor Ort zu verbessern. Mir ist durchaus bewusst, dass der FC Bayern nicht die Menschenrechte in Katar alleine einführen, verbessern kann. Aber wenn eben mit so einem Sponsor dann wirklich oder so ein Sponsor ausgesucht wird, dann muss man sich eben sehr, sehr bewusst sein, was man da tut. Und ja, scheinbar tut man das halt nicht. Und das ist an der Stelle wirklich sehr schade.
Wir sprechen in diesen Wochen im Deutschlandfunk fast täglich über die Privilegien, die der Sport in diesen Wochen und Monaten während der Corona-Pandemie auch genießt. Gerade findet eine nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf mit über 4.000 Athletinnen und Athleten aus über 60 Nationen statt. Fußballvereine reisen quer durch Europa oder verbringen sogar eine ganze Woche in Katar, wie der FC Bayern München, und kommen dann ohne Quarantäne wieder zurück nach Deutschland. Wie finden Sie als Fan das?
Es ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Gerade die normale Bevölkerung in Anführungsstrichen, die auch, wenn man das natürlich verallgemeinern kann, leidet mehr oder weniger sicherlich unter den gesamten Lockdown-Maßnahmen, natürlich auch gerade in Bezug auf diejenigen, die vielleicht auch noch Kinder zu Hause betreuen müssen, wo der Schulunterricht ausfällt, wo vielleicht auch Existenzen bedroht sind, dann ist es natürlich wenig nachvollziehbar, warum der Fußball ausgerechnet so ein Privileg genießt. Gerade auch dann, wenn es verbunden ist, immer wieder mit Äußerungen, teilweise auch laxen Umgang mit Richtlinien. Da ist der Fußball eigentlich kein Vorbild und da hat sich so ein schleichender Prozess eigentlich entwickelt. Wenn wir uns nochmal ein knappes Jahr zurück im Sinn, dann war es eigentlich der Fußball, der auch versucht hat, natürlich sich dieses Privileg zu erarbeiten, sehr, sehr streng auch vorgegangen ist, auch das versucht hat vorzuleben. Und wir haben jetzt so einen schleichenden Prozess erlebt über die für, nicht ganz 12 Monate, wo das eigentlich fast vergessen ist. Und wir sehen eigentlich so weiter so wie bevor oder zuvor. Und was dann eigentlich umso schade ist, dass der normale Fan, der die ganzen Probleme durch die Corona-Krise ja wirklich dann tagtäglich auch erleidet, dann eben so außen vor steht und das eigentlich gar nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, was da wirklich passiert.
Da ist natürlich die Frage, gerade wenn solche Hygienevorschriften missachtet werden. Beim FC Bayern gab es jetzt 4 positive Corona-Tests in den letzten Wochen. Macht es dann nicht mehr Sinn, einfach den Spielbetrieb einzustellen, bis alle Regularien in Deutschland gelockert werden?
Das ist immer zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Man hat sich dieses Privileg, glaube ich, erarbeitet, eben mit einem relativ guten Konzept. Wenn das aber eben nicht haltbar ist, und beim FC Bayern wankte dieses ganze System in den vergangenen Wochen, Sie haben es ja angesprochen, recht stark, dann ist natürlich schon die Frage, macht das jetzt Sinn, wirklich weiterzuspielen? Oder geht man einfach immer wieder dieses Risiko ein, dass es dann weitere Ansteckungen gibt und diese Kette innerhalb der Mannschaft, aber natürlich dann auch innerhalb des Betreuerstabes und natürlich auch in das private Umfeld einfach weitergetragen werden kann? Und das ist dann auch für mich an der Stelle nicht immer nachvollziehbar.
Sagt Christopher Ramm, Mitbetreiber des Bayern-Blogs Mirsan Roth. Herr Ramm, vielen Dank fürs Gespräch heute.
Vielen Dank.
Wir schauen in die zweite Liga, wo heute gleich drei der vier heißesten Aufstiegsaspiranten gespielt haben. Der VfL Bochum hatte dabei gegen Schlusslicht Würzburg leichtes Spiel, berichtet Stefan Kaußen.
So geht's Richtung Bundesliga für den VfL. Ein klarer Sieg durch Juhl, Blum und Holtmann. Aber jetzt kommen ja erst die Wochen der Wahrheit gegen Greuther Fürth, den HSV, Düsseldorf und Kiel. Das sind ganz andere Kaliber als das Schlusslicht aus Würzburg. Das spielte zwar ganz gut mit, hatte aber unter dem Strich null Chance beim 3:0 des VfL.
Der dadurch auch die Tabellenführung in der zweiten Liga übernimmt. Jetzt auf Platz 2 Holstein Kiel nach einem 1:0 gegen Erzgebirge Aue. Greuther Fürth spielte gegen Hannover 96 2:2 unentschieden. Spielerberater verdienen im Fußball inzwischen Millionenbeträge. Sie sind bei Transfers zum Beispiel federführend bei den Vertragsverhandlungen und werden sowohl vom Spieler als auch vom Verein bezahlt. Der Fußballweltverband FIFA will sich das aber nicht länger gefallen lassen und will die Gehälter der Spielerberater deckeln. Das berichtete vergangene Woche das Nachrichtenmagazin Spiegel. Ein Vorstoß, der in einem Rechtsstreit enden könnte, denn die Spielerberater drohen dagegen zu klagen. Auch im Handball, einer weiteren populären Sportart in Europa, haben Spielerberater sehr viel Einfluss. Aber auch dort stehen jetzt Reformen an, wie Erik Eggers berichtet.
Bislang war es üblich, dass Spielerberater ihr Honorar von den Clubs kassieren. Das war im Fußball nicht anders als im Handball oder Basketball. Der europäische Handball will nun aber einen anderen Weg gehen. Im Januar hat das Forum Club Handball als Vereinigung der europäischen Spitzenclubs beschlossen, die Agenten in Zukunft allein durch die Spieler bezahlen zu lassen. Das Problem sei, dass der Spielervermittler in einem Interessenkonflikt stehe, erklärte FCH-Geschäftsführer Gerd Butzek.
Der nimmt einen Spieler unter Vertrag und wenn er den dann unter Vertrag hat, bietet er den bei einem Verein an. Wenn der Verein dann sagt, ja, ich möchte den Spieler haben, dann sagt der Spielervermittler, und die Rechnung musst du mir bezahlen. Das heißt, der Spielervermittler vertritt die Interessen des Spielers und stellt eine Rechnung an den Verein. Jetzt erbringt er natürlich auch gewisse Leistungen für den Verein, die werden dann vereinbart. Aber der Konflikt, der grundsätzliche Konflikt für den Spielervermittler bleibt natürlich bestehen.
Diese Zwitterrolle der Spielerberater im Business ist freilich nichts Neues. Das weiß auch Butzek, der früher selbst Berater war. Wenn der Handball aber nun reagiere, habe dies mit den Finanzbehörden in Barcelona zu tun, die erklärt hätten,
dass der FC Barcelona die Rechnungen der Spielervermittler nicht mehr als kostend geltend machen kann, da die Leistungen vom Spielervermittler für den Spieler erbracht werden. Das hat bei uns zu einem gewissen Umdenken geführt. Wir halten es für sinnvoll, hier eine Transparenz zu schaffen. Wenn der Spielervermittler für den Spieler arbeitet, dann soll der Spieler den Spielervermittler auch bezahlen.
Wie im Fußball regt sich aber auch bei den Agenten im Handball Widerstand. So erklärt Sören Gerster, der mit seiner Firma Sportimpuls beispielsweise Nationaltorhüter Johannes Bitter berät, dass es mit der Rechnungsstellung durch Clubs seine Richtigkeit habe.
In der Praxis in Deutschland ist es eigentlich so, dass in der Regel das Bestellerprinzip gilt und auch so gehandelt wird. Die Vereine kontaktieren die Berater, auch die Spieler danach. Und dann steigt man in die Verhandlung ein. Grundsatz ist ja in Deutschland für uns Spielerberater, die im Handball tätig sind, auch die Richtlinien des Deutschen Handballbundes für Spielervermittler. Und dort wird ja ganz klar in den Paragraphen 2 signalisiert, dass wir Berater sowohl für den Spieler als auch für die Vereine und deren wirtschaftlichen Träger tätig sein können und Verhandlungen aufnehmen dürfen. Und wir werden dann auch nach Vertragsabschluss von den Clubs bezahlt.
Das Forum Club Handball hat seinen Beschluss inzwischen in die Gremien der Europäischen Handballföderation eingebracht und ist zuversichtlich, dass die neue Regelung schon für die Saison 2021/22 wirksam wird. Die Europäische Ligavereinigung und auch die Bundesliga stünden dem Vorhaben sehr positiv gegenüber, betont FCH-Geschäftsführer Butzek. Aber Sollte das Projekt tatsächlich realisiert werden, müssten sich die Handballclubs auch auf höhere Personaletats einstellen, sagt Spieleberater Gerster.
Ich glaube, dass die Spieler versuchen werden, wenn wir Berater von den Spielern bezahlt werden sollen, ihr Gehalt zu erhöhen, sprich die Spielervermittler- oder Agentenhonorare on top zu verhandeln. Dies würde natürlich ein höheres Bruttoeinkommen des Spielers im Jahr zugrunde legen. Das heißt, Lohnsteuer, Sozialabgaben werden höher, aber auch die Beiträge der Berufsgenossenschaft, die ja trotz Corona gerade erst erhöht worden sind, würden sich natürlich auf das Arbeitgeberbrutto des Spielers widerspiegeln. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass die Spieler dann teurer werden, da sie alles oder einen Teil des Spielervermittlerhonorares sich von dem Verein wiederholen würden.
Anders als im Fußball besteht im Handball indes völlige Einigkeit darüber, dass eine Deckelung der Beraterhonorare juristisch nicht zu halten wäre. Das hätten zahlreiche Verfahren auf europäischer Ebene im Wettbewerbsrecht gezeigt, sagt Butzek und nennt ein Beispiel.
Wenn eine Schweizer Firma, in diesem Fall die FIFA, einem Spielervermittler zum Beispiel aus Serbien vorschreiben will, welche Provision er dafür nehmen darf, dass er einen kroatischen Spieler von Dänemark nach Russland transferieren möchte, dann halte ich das für sehr fragwürdig. Ich halte es auch für gefährlich, weil da natürlich Schadensersatzforderungen sehr schnell auflaufen können, die für die FIFA sehr unangenehm wären. Wir möchten uns das gerne ersparen.
Aber wie viele seiner Kollegen sieht Spieleberater Sören Gerster die große Gefahr, dass eine Bezahlung der Beraterhonorare durch die Profis zu Umgehungstatbeständen führen würde, spätestens dann nämlich, wenn Clubs unbedingt einen Spieler verpflichten wollten. Insofern darf man gespannt sein, ob die Clubs dann tatsächlich nach ihren Maßgaben handeln.
Ein Beitrag von Erik Eggers, den Sie natürlich auch jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport nachhören können. Und damit kommen wir in Sport am Samstag um 19.47 Uhr zum Wintersport. Bisher lief die nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf aus deutscher Sicht ja eher enttäuschend. In Langlauf und nordischer Kombination gab es in den ersten Wettbewerben keine Medaille. Auch heute sah es eher mau aus. Dann aber im letzten Wettbewerb des Tages springt Karl Geiger im zweiten Durchgang allen davon und holt Silber. Edgar Endres fasst einen geschichtsträchtigen dritten Wettkampftag zusammen.
Karl Geiger ist sprachlos von 0 auf 100, wieder einmal in Oberstdorf, Platz 2 nach einem Mega-Wettkampf.
Also das war jetzt wirklich brutal. Ich habe wirklich heute vor dem Wettkampf mir gedacht, okay, setz alles auf eine Karte und volle Lotte, also hopp oder flopp und es war hopp.
Top waren beide Sprünge. Der Allgäuer schiebt sich noch von 4 auf 2 im Finaldurchgang nach vorne. Verstärktes Herzklopfen hat auch Bundestrainer Stefan Horngacher.
Also wir sind einmal alle überglücklich, dass wir hier beim ersten Wettkampf schon eine Medaille gewonnen haben. Der Karl ist super gesprungen heute. Der zweite war richtige Bomben wieder. Und ja, wir sind jetzt einmal ein bisschen fertig. Wir haben auch ein bisschen gezittert danach. Und ja, zum Glück haben wir den Karl, der mit seinem langen Hebel hier am Tisch einsetzt und das gnadenlos ausnützt.
Geschlagen wird Geiger nur von Piotr Schiwa. Mit 34 Jahren holt sich der Pole seinen ersten großen Einzeltitel. Markus Eisenbichler enttäuscht als 17. Besser als erst noch Pius Paschke als 11. Die Premiere der nordischen Kombiniererinnen endet dagegen medaillenlos mit Plätzen jenseits der Top 10. Svenja Würth fällt beim Sieg der Norwegerin Gida Westfold-Hansen in der Loipe noch auf Rang 17 zurück. Auf Rang 11 schafft es die erst 16-jährige Cynthia Harsch.
Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, vor allem mit dem Rennen jetzt, dass ich mir noch ein paar Plätze gut machen konnte. Und ja, allgemein fand ich es auch ein gutes Rennen.
Enttäuschend ist der Auftritt der Langläufer und Langläuferinnen. Im Skiathlon über 15 Kilometer verwachs Katharina Hennig, wird nur 29. Beste Deutsche ist hier noch Pia Fink als 19. Bei den Männern läuft es über 30 Kilometer in der klassischen und freien Technik noch dürftiger, mit dem 29. Platz von Lukas Bögel. Die WM-Titel holen sich Teres Johaug aus Norwegen und der Russe Alexander Boljunov.
Und einen Podestplatz gab es heute auch für Abfahrerin Kira Weidle in Val di Fassa. Der Sieg ging dabei an die Schweizerin, an Lara Gut-Berami. Weidle landete auf Platz 3. Das Staatsdoping-System der DDR scheint über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung inzwischen weitestgehend aufgeklärt. Es gab 2 Doping-Opferhilfegesetze, die Sportlerinnen und Sportler finanziell entschädigen sollten. Wenn man über das Thema spricht, dann spricht man aber hauptsächlich von den LeistungssportlerInnen, die für die DDR Medaillen bei Olympischen Spielen gesammelt haben. Eine ARD-Dokumentation von Hajo Seppelt und seinem Team enthüllt jetzt aber, dass nicht nur KaderathletInnen, sondern auch FreizeitsportlerInnen Teil dieses Systems waren. Als Versuchskaninchen für die Profis, wie sie selbst berichten.
Es sind Menschenversuche gewesen. Menschenversuche, die man so hätte nicht gestatten, nicht machen dürfen, bei denen ich hätte nicht ein Darsteller, Kleindarsteller hätte sein dürfen.
Wir wurden nie über Ergebnisse unterrichtet, ne? Und wurden auch darauf hingewiesen, dass alles, was da passiert, dass das unter Verschluss bleiben soll.
Bei allen wurden Biopsien vorgenommen. Die jüngsten waren 12 oder 13 Jahre.
Ich habe mich wie von mir selbst entfremdet gefühlt. Ich war also auf einmal depressiv plötzlich und hatte Selbstmordgedanken. Und auch ein bisschen hatte ich Angst, dass ich da zu weit gegangen bin mit meinem Entgegenkommen.
Sagt Hans-Albrecht Kühne, der Hauptprotagonist in der ARD-Dokumentation von Hajo Seppelt und seinem Team. Menschenversuche an FreizeitsportlerInnen und das über mehrere Jahre. Wie genau diese Versuche ausgesehen haben, hat Hajo Seppelt selbst mir vor der Sendung erklärt.
Nun, es waren Versuche am Leipziger Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, wo führende Sportwissenschaftler der DDR, man muss schon sagen, experimentierten. Und das immer, weil sie im Auge hatten, dass der Hochleistungssport in der DDR damit gefördert werden kann. Und sie haben sich eben auch der Freizeitsportler bedient. Und wie Aktenunterlagen zeigen, auch andere ehemalige Leistungssportler, Soldaten der Nationalen Volksarmee zum Beispiel. Also das war schon ein größerer Kreis von Menschen, der da betroffen war. Man geht von mehreren 100, vielleicht ja sogar mehr aus. So jedenfalls schätzen das jetzt inzwischen Historiker ein. Und die Untersuchungen, die waren, wenn man so möchte, zweigeteilt. Auf der einen Seite gab es eben Biopsien, das heißt Gewebeprobenentnahmen, die regelmäßig durchgeführt worden sind. Dafür gab es dann mitunter auch geringfügige Entgelte, die sich im zwei- oder dreistelligen Bereich bewegten in DDR-Mark. Das nannte man Fleischgeld. Und da gab es Biopsien, die dann am Ende dutzendweise oder mehr stattgefunden haben bei Probanden, die sehr schmerzhaft sind, die auch meistens ohne wirklich richtige intensive Betäubung stattgefunden haben. Und viele haben ja dann auch Nebenwirkungen davongetragen, bis hin zu langfristigen Folgen, die bis heute reichen können. Jedenfalls haben wir das bei unserem Hauptprotagonisten im Film Hans-Albrecht Kühne so vernommen. Und das andere waren eben pharmakologische Tests, beispielsweise mit anabolen Steroiden. Gespritzt wurde Depot-Tyrinabol, das ist artverwandt zu Oral-Tyrinabol, dem DDR-Doping-Klassiker, aber eben auch nicht zugelassene Substanzen, am Menschen nicht zugelassen, also extrem risikoreich Steroid-Testsubstanzen.
Waren diese Probanden, die ja Teil dieser Forschungsgruppen waren, denn ausschließlich Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben oder wurden die auch durch Druckmittel zum Mitmachen gezwungen?
Das kann man so oder so sehen. In der sogenannten Forschungsgruppe Lauf unter dem Sportwissenschaftler Hermann Buhl, der eben auch Hans-Albrecht Kühne und andere Probanden behandelt hat, da war es eben so, dass sie teilweise freiwillig dorthin gegangen sind, weil sie sich eine sportmedizinisch optimale Versorgung versprochen haben. Also es war sogar so, dass es ein Vertrauensverhältnis, ein intensives, eher positiv konnotiertes Verhältnis gegeben hat. Aber das ist das eine. Über die Nebenwirkungen, über die Risiken sind die Sportler eben nicht informiert worden und vor allem sollten sie darüber schweigen. Es gab allerdings auch Forschungsgruppen in anderen Bereichen. Wir wissen es aus dem Schwimmen. Da waren die Probanden noch deutlich jünger, bis hin zu 12 oder 13 Jahre alt, sagt jedenfalls ein Zeitzeuge. Und bei denen war es so, dass sie dann gezwungen worden sind, Medikamente zu nehmen, von denen sie nicht wussten, was es war. Und es hat geheißen, dass dann Sportstudenten oder Sportwissenschaftler am Beckenrand gestanden haben und das genau betreut und beobachtet haben. Also das war schon etwas umfangreicher, als dass es nur auf wenige begrenzt war.
Ja, Sie haben es vorhin schon erwähnt, man geht davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere hundert Fälle gibt, die damals Teil dieser Forschungsgruppen waren. Anne Drescher, die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, sagt trotzdem, dass diese Recherchen und diese Ergebnisse für sie auch noch Neuland seien, obwohl ja schon vor über 20 Jahren Hinweise dazu vorlagen und alles ja auch genauestens dokumentiert wurde. Hat man das dann bewusst ignoriert oder wie kann sowas passieren?
Ich glaube nicht, dass man es ignoriert hat. Auch wir Journalisten müssen uns ja an die eigene Nase fassen und fragen, ja, warum ist uns das eigentlich nicht früher aufgefallen? Wir waren so auf den Hochleistungssport über Jahrzehnte fokussiert, dass wir solche, wenn man so möchte, Randnotizen in den Akten gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Bei mir war es so, dass vor 2 Jahren Hans-Albrecht Kühne anlässlich einer Veranstaltung in Schwerin auf mich zukam, also derjenige, der in unserem ARD-Film dann die tragende Rolle eingenommen hat. Und der sagte, wissen Sie eigentlich, Herr Seppelt, Sie hatten vor 20 Jahren schon mal so ganz kleine Teile dieses Films, der Grundlage auch der Dokumentation gestern war, ausgestrahlt, ein geheimer Film aus dem Jahre 76, nur für die DDR-Staatsführung bestimmt. Da wollten die Sportfunktionäre Werbung machen, um mehr Geld zu bekommen vom Staat. Und dann sagte der Herr Kühne zu mir, ich war übrigens einer derer, die in diesem Film drin waren. Und ich war kein Hochleistungssportler, ich war Freizeitsportler. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und dann haben wir, als dann wir uns einer nächsten Dokumentation in der ARD widmen konnten, haben gesagt, diesem Thema müssen wir mal nachgehen. Haben dann recherchiert und haben festgestellt, Kühne war bei weitem nicht der Einzige. Und es gab eben immer wieder Hinweise in den Akten, in der Tat auch schon vor 20 Jahren, aber denen hat man eben nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Insofern ist dieses Kapitel quasi ein Stück weit in Vergessenheit geraten oder nie so richtig ans Tageslicht gekommen. Das hat sich mit den jetzigen Recherchen geändert.
Das Verwaltungsgericht Greifswald hat jetzt erst vor kurzem geurteilt, dass Dopingopfer nicht nur Anspruch auf eine Einmalzahlung haben, wie es ja zum Beispiel beim Dopingopferhilfegesetz der Fall war, sondern auch auf verwaltungsrechtliche Rehabilitierung. Gilt es dann in Zukunft auch für die Freizeitsportler, die Teil dieser Forschungsgruppen waren?
Die Gültigkeit des Dopingopferhilfegesetzes ist ja Ende 2019 ausgelaufen und es bestand eigentlich politischer Konsens in Deutschland, dass man jedenfalls in den Parteien, so muss man es ja sagen, nicht sicherlich bei den Opfereinrichtungen, dass man es dabei bewenden lassen möchte. Das fanden die Opferverbände, vor allem auch der Dopingopferhilfeverein, gar nicht gut. Und trotzdem schien es so zu sein, dass daran nicht mehr gerüttelt wird. Freizeitsportler waren aber eben davon nicht erfasst. Hans-Albrecht Kühne war eine Ausnahme. Warum, wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Der ist beim Bundesverwaltungsamt genehmigt worden, der Antrag von ihm. Und der bekam diese Einmalzahlung. Wenn man seine Leidensgeschichte sieht, kann man das sicherlich auch verstehen. Allerdings formal betrachtet, Freizeitsportler waren nicht da enthalten. Insofern stellt sich jetzt die Frage, ob der deutsche Sport und auch die Politik dieses Thema doch nochmal auf die Tagesordnung nehmen und sich fragen, ob da ein Kapitel bisher überhaupt nicht aufgearbeitet worden ist. Der Druck wird sicherlich jetzt auch ein bisschen größer werden angesichts dieser Schicksale. Und nach der gestrigen Doku kamen auch schon andere DDR-Sportler aus dem Freizeitbereich oder eben Nicht-Kaderathleten auf uns zu und haben gesagt, uns ist das auch in ähnlicher Weise so ergangen. Insofern ist die Geschichte sicherlich noch nicht zu Ende erzählt.
Sagt Hajo Seppel, der mit seiner ARD-Dokumentation ein weiteres dunkles Kapitel in der DDR-Doping-Geschichte aufgedeckt hat. In der Fußball-Bundesliga haben Christopher Nkunku und gerade Josef Paulsen für RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach getroffen. In der 66. Minute steht es jetzt 2:2 unentschieden. Einen ausführlichen Spielbericht gibt es dann, wie gewohnt, ab 22.50 Uhr hier im Programm in Sport aktuell. Einzelne Beiträge dieser Sendung und Interviews sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie natürlich wie gewohnt in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss.